Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und heute ist der Philipp von PresserKey mal wieder zu Gast. Guten Morgen.
Moin, grüß dich.
Du warst doch so gar nicht so lange her, ne? Letztes Mal bei Manu zu SimCity, zu dem iOS-iPad SimCity da und heute geht's wieder um ein iOS-iPad-Spiel und da haben wir im Vorfeld, im Vorgespräch schon überlegt, mal schauen, wie lang dieser Cast wird, ob man da überhaupt irgendwie lange genug drüber reden kann. Deswegen sind wir jetzt selber mal gespannt über dieses kleine Experiment, wie lange wir jetzt es schaffen, über Shades zu reden. Und dir war es ganz wichtig, du wolltest auf jeden Fall ganz viele Wortwitze zu 50 Shades of Grey einbauen, oder?
Nee, ich wollte es tatsächlich vermeiden. Ich würde mir ganz fest auf die Zunge beißen, noch alles, was mit Blockbuster, Shade und irgendwelche anderen Spielungen zu tun hat, einfach mal komplett vermeiden. Total professionell heute.
Okay, ja, dann ist es an mir, schlechte Wortwitze einzubauen. Also, nee, also damit wir quasi den Blödsinn auch schon mal weg haben, es hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern es geht bei Shades, ist eher eine Anspielung auf diese verschiedenen Farbformen, aber erklär du doch einfach mal, wie bist du überhaupt zu Shades gekommen? Also hast du das irgendwie im Vorfeld verfolgt oder wie bist du dazu gekommen, das zu spielen? Weil ich kurz zum Hintergrund meiner Frage, es war gar nicht so leicht, jemand für dieses Spiel zu finden.
Es war ganz plump gesagt App der Woche. iTunes Stores war relativ prominent oben platziert und habe es mir angeguckt. Vorschaubild war irgendwas mit bunten Blöcken und dachte mir schon, okay, vielleicht Blocks oder was auch immer man halt damit assoziiert. Und dann gesehen, oh, guck mal, Tetris mit bunten Farben. Geil. Tetris, da bin ich dann sowieso mit dabei, runtergeladen hat, weil es App der Woche war, eh nichts gekostet. Ja, und seitdem eigentlich auch fleißig im Spielen.
Exakt so ging es mir auch. Also ich bin auch jemand, der extrem, wir hatten es ja auch letztens mit dem Alex vom iPhone-Blog, der das deutlich aktiver verfolgt, was da passiert. Ich bin einfach ein fauler, tumber, dummer Konsument. Ich guck auf der Startseite von iTunes und wenn da irgendwas mich anspricht, dann probiere ich es aus. Und wenn, dann verlasse ich mich nicht nur drauf, dass ich irgendwie durch meine Filterbubble auf Twitter, Facebook oder so im persönlichen Gespräch irgendwelche Hinweise bekommen, aber ich bin nicht wirklich jemand, der aktiv im Store sucht und ich bin also auch auf die gleiche Art und Weise, nämlich es war App der Woche und es war gratis, weil das in dieser Aktion, ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, ist die denn, also gibt es jede Woche eine App gratis oder was bedeutet genau diese App der Woche?
Geht mir eigentlich ähnlich. Also ich stöber zwar auch gerne mal tiefer im Store, nachdem aber in letzter Zeit die Auswahl von Apple oder beziehungsweise von diesem iTunes-Team durchaus positiv zu bewerten war, verlasse ich mich fast ausschließlich die letzten Tage nur noch auf diese App-Vorschläge. Und ich weiß, dass es immer so eine Featured-App gibt. Ob es jetzt halt die App der Woche kostenlos gibt, muss ich persönlich auch gerade passen.
Okay, auf jeden Fall, die war kostenlos. Jetzt haben die Hörer des Podcasts natürlich das Pech, dass sie dann, wenn sie den Podcast jetzt hören und das Spiel kaufen wollen, dann müssen sie 1,99 dafür bezahlen. Aber das ist, wie sich dann, glaube ich, später in unserem Fazit, wenn wir da schon mal vorweggreifen wollen, herausstellen wird, ein aus meiner Sicht durchaus mehr als angemessener Preis für das Spiel. Und zwar, Tetris hast du schon gesagt. Ich würde es jetzt als Tetris trifft auf Threes, wenn ich es mal so ganz grob umreißen will, beschreiben. Da höre ich aus deinem zustimmenden Nicken, also dieses das Nicken-Sound, den du machst, dass du durchaus auch geneigt bist, mit dieser Definition d'accord zu gehen.
Genau, also ich habe Threes nie gespielt, aber allein so hätte ich es doch auch beschrieben. Ist, denke ich mal, betreffend, da geht's fast nicht.
Also, erklären wir es mal ganz einfach, wirklich. Es ist immer extrem schwer, manchmal so Spielprinzipien in einem Podcast zu erklären. Und wenn man sie dann sieht, sind sie sofort, irgendwie gehen sie in Fleisch und Blut über und man weiß sofort, um was es da geht. Man hat im Grunde ein 2D-Spielfeld, wo von oben Blöcke runterfallen. Also einfach komplett ja gleichmäßige Rechtecke, die von oben runterfallen und so weit so Tetris, sage ich jetzt mal. Und dann denkt man sich, naja, ist ein einfaches Tetris, weil die Blöcke sind ja alle gleich groß und haben alle die gleiche Form und dann fallen die halt runter, dann werde ich unten einfach die Reihen bilden und dann lösen die sich auf, wenn ich die Reihe voll habe und verschwinden. So, ist ja mega einfach, was soll denn da jetzt irgendwie toll dran sein? Und dann stellt man aber fest, da kommt der Aspekt von Threes rein, einen kleinen Twist gibt's nämlich doch noch, nämlich
Genau, die Blöcke haben unterschiedliche Shades, also unterschiedliche Schattierungen des gleichen Farbtons. Also den Farbton kannst du dir zu Beginn aussuchen. Es gibt blau, rot, grün, was auch immer. Im Endeffekt gibt es dann 5, 6 verschiedene Schattierungen von hellem Minzgrün bis halt runter zu so ganz dunklem Grasgrün und zwei gleiche Blöcke, also zweimal hell, addiert sich zusammen zu einem etwas dunkleren Farbton.
Ich habe jetzt gerade ganz kurz einen Hänger gehabt, weil du gesagt hast, man kann sich die Farben aussuchen. Wo kann man sich die aussuchen? Ich habe das nicht geschafft. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, ob da irgendein System dahinter ist, wann welche Farbe ausgewählt wird.
Ist mir auch erst so 10 Minuten vom Podcast aufgefallen, wenn du nämlich im Hauptmenü bist, hast du unten links so diesen Reset-Pfeil. Wenn du da drauf drückst, wechselt ja die Farben durch.
Ah, okay, ja, siehste. Ja, bei mir war es immer so, ich habe dann einfach auf Play gedrückt und dann kriegt man halt einfach eine Zufallsfarbe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das halt einfach nach einem Zufallsprinzip. Deswegen wollte ich dich auch nochmal fragen, ob du da ein System erkannt hast. Aber wahrscheinlich ist es einfach wirklich Zufall. Und wenn dir halt die Farbe, die er dir jetzt da nach dem Zufall vorschlägt, nicht taugt, dann wählst du halt eine andere aus.
Ganz genau.
Ich habe nur gefragt, weil wusstest du, kleiner Exkurs mal an der Stelle, dass die PS3-Hintergrundfarben sich nach Tages- und Jahreszeit ausrichten?
Moment, fragst du einen Xbox-User nach einer PS3?
Achso, du bist ein Xbox-User, dann müssen wir den Cast leider abbrechen an der Stelle.
Okay.
Ja, aber du kennst dieses PlayStation-Menü, hast du ja zumindest wahrscheinlich schon mal gesehen, mit diesen diese wabernden Wellenformen, mit den Sternen, die so im Hintergrund so ein bisschen glitzern. Und das dachte ich auch immer, dass das nach dem Zufallsprinzip einfach ausgewählt wird. Und dann habe ich aber mal wirklich nachgelesen und da gibt es eine relativ klare Tabelle, wann was ist. Also sprich, im Herbst kommen eher herbstliche Brauntöne zur Geltung und wenn es Nacht ist in dem, ja, also in der Region, wo du bist, beziehungsweise halt einfach die Konsolenuhrzeit, dann hast du dunklere Farben und eher diese Sterne. Und wenn es tagsüber ist, das Menü heller. Und also da ist wirklich ein richtig komplexes System dahinter, was, glaube ich, vielen PlayStation-Benutzern überhaupt nicht bewusst ist, sondern die denken halt einfach, naja, es ist halt einfach irgend so eine Zufallsfarbe und eine Zufallshelligkeit, die da ausgewählt wird.
Ein 50-Mann großes Team aus Experten hat diese
Was meinst du, warum die so teuer war, als die PlayStation rausgekommen ist? Wegen diesem Cell-Chip war das natürlich nicht, sondern es war halt, weil sie dieses komplette Team an Farbforschungsleuten bezahlen mussten, die dieses Menü entwickelt haben.
Okay, warte, ich muss hinten dran kurz eine PlayStation kaufen. Guck mal, Farben. Ich habe zwar keine Spiele, aber hey, oh, Farben.
Also gut, das nur zum Hintergrundexkurs. Vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer da noch was mitnehmen können. Aber nee, also zurück zu Shades. Du hast auf jeden Fall schon sehr gut erklärt, nämlich dass die Farben beziehungsweise zwei Blöcke der gleichen Farbe schieben sich von oben, wenn sie aufeinander fallen, nach unten dann zusammen und ergeben die nächst dunklere Farbe, sag ich mal. Und genau. Wie du richtig sagst, es fängt wirklich mit so einem ganz, ganz fast schon weiß an, was so eine ganz leichte Grünschattierung hat, wenn man eben diese Grünfarbtöne hat und dann schiebt man die aufeinander, dann wird es so leicht hellgrün und dann wird es wirklich zu so einem knalligen Hellgrün und dann geht es immer so weiter und die letzte Farbe ist eigentlich fast schon schwarz. Also die ist wirklich so dunkel, dass man eigentlich das schon fast als schwarz durchgehen lassen kann. Und es sind immer so, ja, jetzt hätte ich mal mitzählen müssen, wie viel Farbtöne es immer gibt, aber ich würde sagen so 5 oder 6. Oder 6, ja, siehst du, war ich gar nicht so weit weg.
Also 5 oder 6, genau. Aber auf jeden Fall ist es eine überschaubare Menge.
Genau. Und die schieben sich dann darunter. Und wenn man das mal verstanden hat, dann merkt man, dass dieses Spiel, zumindest ging es mir so, auf einmal doch eine extreme taktische Tiefe entwickelt. Obwohl es eigentlich ein sehr, sehr simples Spielprinzip ist, nämlich dieses 2D-Spielfeld, wo halt die Blöcke von oben runterfallen. Aber auf einmal merkt man, oha, nur mit irgendwie so ein bisschen rumschieben ist halt auch nicht getan, sondern ich muss schon so ein bisschen taktisch irgendwie schauen, dass ich die Blöcke so platziere, damit die sich richtig übereinander schieben und auch im Zweifelsfall richtig nach unten fallen an die richtige Stelle, damit ich dann, wenn ich die passenden Farben habe, dann auch an der richtigen Stelle diese Streifen bilden kann, weil sonst ist es halt wie beim richtigen Tetris, man wird einfach hat sich das Spielfeld nach oben vollgebaut und dann ist es zu Ende, dann kriegst du eine Punktzahl und das war's, dann kannst du wieder neu anfangen.
Ganz genau.
Also ein klassisches, wenn ich das ganz kurz sagen darf, easy to learn, hard to master, was ja immer so als Grundmaxime eines jeden guten Spiels gilt.
Genau. Also wie du es am Anfang halt gesagt hast, so diese Vorstellung von wegen, ja gut, ich baue mir das einfach reihenweise auf, ist halt einfach aus dem Grund nicht, weil sobald du halt, also du baust jetzt unten diese Reihe komplett halt mit Schwarz auf und lässt eine Lücke frei, drüber dann ein helleres Grün und dann noch ein helleres Grün. Wenn du halt nicht aufpasst, schiebt sich das Zeug halt ganz schnell zu, also dann schieben sie sich so eine Höhe von 4-5 Blöcken plötzlich zu einem schwarzen Block zusammen und alles, was du dir vorher aufgebaut hast, sackt dann halt quasi sprichwörtlich in sich zusammen und alles, was du dir vorher aufgebaut hast, wo du gedacht hast, okay, ich baue mir hier rein für die unterschiedlichen Schattierungen, funktioniert halt so nicht. Also du musst halt wirklich immer, wie du sagst, damit arbeiten, von hell nach dunkel und dieses Konzept auch notfalls bis zur Decke durchziehen. Also du darfst da nicht so wild, ja, ich baue jetzt mal ein helles und dann ein dunkles drauf, weil dann kommst du fast nicht mehr an dieses helle Teil einfach ran, weil ein dunkles sich eben nicht mit diesem hellen zusammen addiert.
Das ist im Prinzip der Worst Case, nämlich ein helles Teil, was unten liegt und oben eins drüber von einer dunkleren Farbe, weil das kriegst du dann eigentlich nicht mehr weg, weil dann musst du dich halt wirklich, ja, du musst halt dann komplett bis da unten alles wegarbeiten und dann kannst du erst wieder eins von der gleichen Farbe drauflegen. Ne? Das ist so das Schlimmste, was dir passieren kann. Und was du auch sehr schön beschrieben hast, ist dieser Moment, wo man sich denkt, man hätte sowas voll Gutes aufgebaut und auf einmal rasseln irgendwie die Teile alles nach unten durch und so, nein, scheiße, tschack, 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 tschack und dann hast du irgendwie auf einmal unten so einen schwarzen Block, wo du denkst, nein, jetzt habe ich einen von der dunkelsten Farbe da und eigentlich wollte ich doch, dass das sich irgendwie eins vorher schon auflöst und es gibt manchmal wirklich so, ja, so richtige Ketteneffekte, die man dann irgendwie gar nicht so schnell überblickt und dann hat man sich, also dann denkt man, man hätte sich vermeintlich irgendwas Perfektes aufgebaut, wo sich jetzt gleich irgendwie 3-4 Reihen auflösen würden und dann hat man sich dann mit einem falsch platzierten Block wirklich selber in die eigene Suppe gespuckt. Das ist mir sehr oft passiert am Anfang.
Ja, weil du beim klassischen Tetris halt, also wenn du jetzt halt nicht dir meterweise da die Teile aufeinander stapelst, sondern du willst halt wirklich horizontal arbeiten, dass du das Stück für Stück durcharbeitest, musst aber dran denken, dass eben auch vertikal relativ viel passieren kann, im besten oder im schlimmsten Fall, je nachdem, wenn es geplant ist, ist es super, das ist ein toller Effekt, weil halt dann 5 Reihen zusammenknallen. Aber dann, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt halt ganz unten in der untersten Reihe einen nicht ganz so dunklen Block und dann schiebt sich aber links daneben alles zu einem schwarzen zusammen, dann ist die komplette untere Reihe einfach nicht mehr benutzbar. Dann ist das komplette Konzept, was du vorher aufgebaut hast, einfach futsch. Und da liegt dann eben auch dieses, wie du sagst, easy to learn, hard to master. Also du musst horizontal meistern und vertikal gleichzeitig.
Genau, und du hast im Prinzip auch nicht so viel Vorbereitungszeit, weil du siehst oben, das finde ich sehr schön gemacht, du siehst oben so einen ganz dünnen Streifen an dem oberen Bereich des Bildschirms und an dem kannst du schon sehen, welche Farbe als nächstes runterkommt. Und wenn du gut bist, dann schaust du meistens schon so mit einem Auge immer da oben hin und siehst dann, okay, als nächstes kommt ein leichter irgendwie von der zweiten Schattierung, den nehme ich jetzt mal dann da drüben rein auf die rechte Seite oder sowas. Und die ist auch mal ganz, ein ganz cooler Effekt, weil der schiebt sich so, dieser dünne Streifen schiebt sich so zusammen und dann fällt der dicke Block nach unten. Das fand ich irgendwie so einen ganz schönen, netten grafischen Effekt.
Also und, sowas wie ein Tropfen quasi.
Genau, ja, so ein Tropfeneffekt, der sich eben so oben als dünne Wasserfilm sammelt und dann so zusammenfällt und dann eben so als Tropfen runterkommt. Aber am Ende, es gibt eben, wie auch man das von Tetris kennt, es gibt verschiedene Stufen und je mehr Punkte man erreicht hat, dann kriegst du eben irgendwann so, ja, jetzt hast du Stage 2 und dann geht's ein bisschen schneller und dann Stage 3, dann kommen sie noch schneller runter und am Ende ging's mir so, ich glaube bis so Stage 4 oder so habe ich es immer geschafft und da ging's mir dann einfach echt zu schnell, also da ist es wirklich so zack, 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 kommen die Blöcke runtergefallen.
Mit welcher Startgeschwindigkeit?
Ich habe auf normal gespielt vom Schwierigkeitsgrad schon.
Ich habe meistens immer von leicht angefangen und bin dann so bis Level 10 oder so gekommen, aber dann ist, was eigentlich gegensätzlich ist, weil, wenn wir gleich noch dazu kommen, von der Aufmachung des Spiels an sich ist extrem beruhigend. Von der Klangkulisse, von der Art, wie es gemacht ist. Und dann auf der anderen Seite hast du, wenn du dann in höhere Level kommst, plötzlich so ein hektisches Spiel, dass du einerseits noch tiefenentspannt bist, auf der anderen Seite so hektisch bist, wie wie diese ganzen Click-Spielen, wo du die ganze Zeit nur am Rumdrücken bist. Das ist eigentlich eine sehr, sehr nette Kombination aus beidem.
Was mir halt extrem gut an dem Spiel gefällt, ist dieser absolut simplizistische Designansatz. Also du hast irgendwie das Gefühl, nichts an diesem Spiel ist irgendwie lenkt vom eigentlichen Gameplay ab, weil du hast keine Effekte. Also es ist nicht so, dass die Blöcke irgendwie aufhüpfen. Du hast keinen 3D-Effekt, was man ja durchaus hätte machen können, dass man den Blöcken allein durch die Optik so einen Schlagschatten drauf wirft und dann sieht's halt dreidimensional aus oder so. Oder du hast keinen animierten Hintergrund. Du hast wirklich nichts außer komplett einfarbige Formen, quadratische Formen auf diesem Feld. Und da muss ich sagen, und das ist meine Vermutung, dass deswegen auch Apple das ausgesucht hat, weil die ja schon auch immer so diesen Ansatz haben, so etwas künstlerisch wertvolle Apps da irgendwie weit oben zu platzieren in ihrer kurierten Feature-Liste, dass sie es deswegen ausgewählt haben, weil du hast wirklich das Gefühl, die haben alles an optischem Schnickschnack weggemacht, was diesem Spiel irgendwie im Weg stehen würde und wirklich sich auf das Allernötigste im Optischen reduziert. Und das finde ich dann schon eine coole Leistung, dass man es dann trotzdem geschafft hat, da so ein Spiel zu machen, was mich stellenweise doch ein bisschen süchtig macht, muss ich zugeben.
Absolut. Also man muss auch anerkennend sagen, das ist ein dänisches Team. Die sind nur zu zweit. Also es gibt einen, der codet und einer macht die optische Gestaltung. Und dann also wirklich zu sagen, okay, wir radikalisieren da jetzt alles raus und machen wirklich nur den Kernfokus von Tetris ohne Schnickschnack mit diesen Threes-Elementen. Das haben sie wirklich extrem gut hinbekommen.
Und wie geht's dir mit diesem Süchtigkeitseffekt? Weil ich habe schon immer dieses, also man ist immer am Ende total gestresst, weil man dann so, ah fuck, jetzt, ah hier, nein, jetzt ist es runtergefallen und zack, 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 und dann ist es Feld voll. Und dann denkt man sich aber immer, ja gut, aber jetzt probierst du es halt nochmal. Also immer dieses ein Spiel noch.
Ja, genau. Also meistens ist es so, wenn du irgendwo wartest oder irgendwo sitzt oder gerade mal so 5 bis 10 Minuten, mache ich es eigentlich direkt an. Weil, wie du sagst, man kommt relativ gut rein. Man kann es auch jederzeit unterbrechen, weil wenn man zurückkommt, gibt es so einen 3-Sekunden-Timer, der dir dann die Zeit gibt, wieder in dieses Spiel reinzukommen, das du vielleicht vorher abgebrochen hast. Und das erhöht halt dieses immer mal wieder reingucken, vielleicht nicht unbedingt jede Partie zu Ende spielen. Aber es bietet sich dafür hervorragend an.
Und es hat halt auch so diese obligatorischen Sachen mit irgendwie, kannst hier, wie heißt es, Game Center, Freunde vergleichen, Schwierigkeitsgrade da hochladen, kannst Schwierigkeitsgrade irgendwie auf Twitter und Facebook automatisch, nicht Schwierigkeitsgrade, Punkte zahlen, kannst du gleich dann irgendwie auf Twitter und Facebook posten, wenn man das will.
Aber du hast nicht diesen kompetitiven Zwang, den ganz viele Spiele ja aufbauen, was ja auch ein Süchtigkeitsfaktor dann ist, immer besser zu sein als andere. Ich glaube, oder ich habe das Gefühl, immer das Spiel, ich spiele das überwiegend erstmal für mich. Es ist einfach anmachen, mich drauf konzentrieren und einfach mal ganz kurz ein ganz simples Spiel von mir aus eine Stunde lang spielen.
Du spielst aber auf dem iPhone.
Genau.
Okay, weil ich spiele es eigentlich immer auf dem iPad. Wie ist es? Also du hast den Vergleich wahrscheinlich nicht, aber wie kommst du mit der Bedienung auf dem kleinen Gerät, also auf dem kleinen Bildschirm zurecht?
Also ich habe ein iPhone 6, von daher ist klein dann ein bisschen relativer. Aber Bedienung ist eigentlich sehr simpel. Du klickst halt auf die Reihe, wo der Stein hin soll in die Reihe und swipest halt nach unten, wenn du es beschleunigen willst. Und das war es eigentlich schon von der Bedienung. Also das kannst du mit einer Hand machen, kannst du auch ganz entspannt mit zwei Händen machen. Aber du kommst dir nicht in die Quere oder überschneidest dich oder blockst dir irgendwie die Sicht.
Stimmt, das ist nämlich auch sowas, wenn man sagt, dieser simplizistische Designansatz, der sich halt auch auf die Steuerung. Du musst im Prinzip nur dort auf die Reihe klicken, wo du den Block hinhaben möchtest, dann leuchtet auch die Reihe so, die ist dann so weiß hinterlegt, dass du siehst, okay, wenn der Block jetzt runterkommt und ich auf diese Reihe klicke, dann würde der genau dahin fallen. Und das ist im Prinzip alles, was du machst. Klar, du kannst dann noch runterswipen, wenn du es ein bisschen beschleunigen willst. Ich habe aber irgendwie, meiner Meinung nach, ist die Zeit nicht irgendwie relevant oder täusche ich mich da auch?
Nö, ist absolut nicht relevant. Also deswegen habe ich auch nie oder selten das Bedürfnis, direkt auf schwer oder auf mittel einzusteigen, weil du hast keine Kombos oder keine, wenn du dich beeilst, kriegst du wesentlich mehr Punkte. Es richtet sich nach dir, nach deinem Spielgefühl und so, wie du es halt spielen möchtest.
Ich glaube aber schon, dass es so Kombos gibt, also je dunkler die Reihen sind, die du auflöst, desto mehr Punkte kriegt auch so eine Reihe. Aber ich glaube nicht, dass es zum Beispiel ist, hey, wenn du das in unter 3 Minuten die gleiche Anzahl an Reihen aufgelöst hast, habe ich zumindest nie das Gefühl, dass man dann mehr Punkte kriegt. Deswegen hatte ich auch nie das Bedürfnis, die Steine so runterzuwischen, weil ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass man sich das dann so angewöhnt und dann sich selber eigentlich damit in die Bredouille bringt, weil man dann in höheren Schwierigkeitsgraden, wo die Steine auch total schnell runterfliegen, ganz oft so diese, fuck, ich wollte ihn eigentlich da auf die rechte Reihe setzen und jetzt habe ich ihn doch versehentlich runtergewischt, weil der so schnell kam und jetzt habe ich ihn doch in die Mitte gesetzt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Deswegen versuche ich mich da selbst immer so ein bisschen zu konditionieren, das nicht zu machen. Gut, also wir haben es am Anfang schon gesagt, 1,99. Ich glaube, ich spreche da für dich mit, wenn man sagt, ganz klare Empfehlung, wer da die Wahl hat und ein iOS-Gerät hat, der soll es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil es einfach, und selbst wenn man da nicht so mega viel Spaß dran hat, mein Gott, 1,99, aber dafür kann man auf jeden Fall mal dieses Geld investieren.
Man soll noch anmerken, es ist, also weil es letztes Mal Beschwerden gab, dass wir so viel iOS sagen, es gibt es aktuell nicht für Android und es ist auch wohl erstmal nicht geplant.
Ja, aber Android ist ja die Xbox unter den Mobilplattformen.
Ich kann übrigens nur empfehlen, das Spiel auch mit Kopfhörern zu spielen. Also vom Soundtrack und von der Klangkulisse ist das Ganze, finde ich, hat es so ein bisschen was von Klangschalentherapie.
Jetzt musst du erklären, was Klangschalentherapie ist.
Also du hast, ich glaube, am besten vergleichen kann man es so ein bisschen mit Limbo. Ja. Du hast nicht so eine wirkliche Musik hinten dran, sondern eher so eine angenehme Geräuschkulisse. Und wenn du die Klötze, je nachdem, wenn die runterfallen, je nachdem, wie leicht die Farbe ist, haben die unterschiedliche Geräusche, wenn die aufkommen, also von heller bis dunkler. Und wenn die sich zusammenschieben, klingt es so ein bisschen, als würdest du eine Tonspur rückwärts ablaufen lassen. Ich finde, diese ganzen Klangelemente zusammen haben was Zen-mäßiges, so was ganz Ruhiges.
Stimmt, ja.
Und das meine ich gerade eben auch mit dem, einerseits hast du später sehr hektisches Spielprinzip, aber auf der anderen Seite eine extrem beruhigende und irgendwie eine total entspannende Klangkulisse.
Vielleicht war das auch mein Fehler, dass ich das Ding eben eher auf dem iPad gespielt habe und nie mit Kopfhörern, sondern meistens, wie das dann halt so ist, man liegt dann irgendwie im Bett und die Freundin nebendran, die schläft dann schon oder liest und fühlt sich dann genervt von dem Sound und dann dreht man halt selber bei seinem iPad irgendwie den Sound runter. Und dann habe ich da wenig mitbekommen. Das ist wahrscheinlich der Grund und wahrscheinlich auch mein Fehler, dass ich deswegen auf die Musik jetzt gar nicht irgendwie so eingehen konnte.
Kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Also wenn du Limbo gespielt hast, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was du so für eine Klangkulisse hast.
Ja, klar.
Das Ganze eben mit so ein bisschen manchmal rückwärts laufenden Tönen, mit unterschiedlichen Helligkeiten. Also nie penetrant, nie so bing, bing, bing oder so, sondern ganz dezent immer. Und deswegen auch so einen beruhigenden, ja, Klangschalen. Also ich habe nie Klangschalentherapie gemacht, aber wenn ich sowas machen würde, würde ich mir das erstmal so vorstellen.
Okay, gut, perfekt. Dann habe ich auch noch was gelernt, beziehungsweise nehme ich für mich auch noch was mit, dass ich das nächste Mal, wenn ich es jetzt dann gleich später spiele, dass ich auf jeden Fall dann auch mal die Kopfhörer dazu aufziehe, weil dann scheint es ja zumindest noch sich zu lohnen, einen weiteren Aspekt dazu zu kommen, der das Spiel nochmal bereichert. Wunderbar, siehst du, jetzt haben wir es doch geschafft, irgendwie fast 23 Minuten zu labern und keinen einzigen Witz über 50 Shades of Grey unterzubringen. Also ich denke, wir können stolz auf uns sein.
Yes, Podcast. Internet High Five.
Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten, was da so kommen mag.
Auf jeden Fall, ich freue mich.
Einen schönen Tag noch.
Ciao.
Dir auch, ciao.